Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Jetzt aber zum aufgeschobenen Börsenbericht und zum Börsenberichterstatter Klaus-Rainer Jackesch. Herr Jackesch, die vergangene Woche war ja mit einem DAX-Verlust von 2% zu Ende gegangen. Auch von den internationalen Börsen kommt wenig Erfreuliches. Wie sah also der Wochenstart aus?
Ja, der Wochenstart sah in der Tat nicht allzu gut aus. Die Nervosität ist geradezu spürbar überall. Es gibt ja auch ein Barometer, der sogenannte V-DAX, der misst sozusagen die Schwankungsbreite und die Angst. Manche nennen es auch Angstbarometer. Und je höher dieser Index ist, umso schlimmer ist es. Und er ist heute um 10% gestiegen. Und das gibt eigentlich ziemlich deutlich die Stimmung wieder am Frankfurter Aktienmarkt. Geprägt ist das Ganze natürlich wegen der Sorgen, um die Sorgen der Ukraine und den Truppenaufmarsch eben an der Ukraine. Grenze, aber auch durch die Sorgen möglicher Wirtschaftssanktionen durch den Westen, nicht nur bei uns, auch in Russland. Dort geht die Aktienbörse ebenfalls auf Talfahrt. Ein kräftiger Rutsch dort in Moskau von 8%. Und weiterhin ist natürlich die Inflation das ganz große Thema und die Sorgen, wie die Notenbanken darauf reagieren. Es gibt immer mehr Hinweise darauf, dass es stärkere Reaktionen gibt und dementsprechend gibt es große Sorgen am Aktienmarkt. Der DAX aktuell bei 15.300 Punkten. Das sind 304 weniger als am vergangenen Freitag oder ein Minus von knapp 2%.
Sie sagten es, also Inflation ist eines der belastenden Themen. Die Entwicklung übt zunehmend Druck auf die Notenbanken aus. Werfen wir einen Blick voraus auf den Wochenverlauf, auf den Mittwoch nämlich. Da wird es nach aller Voraussicht zu einer Zinsentscheidung der amerikanischen Notenbank, der Fed, kommen.
Das ist richtig. Das ist auch zunächst einmal nicht überraschend. Überraschend wird aber vermutlich sein, dass es im laufenden Jahr möglicherweise wesentlich mehr Zinserhöhungen gibt, als man bislang gedacht hat. Das ist jedenfalls das, was an den Finanzmärkten im Moment spekuliert wird. Hintergrund, Sie sagten, es ist die hohe Inflation, die in den USA ja mittlerweile bei rund 7% liegt. Und bislang war man immer davon ausgegangen, dass es in diesem Jahr 3 Zinserhöhungen gibt. Dann wurde das Ganze auf 4 erhöht. Und mittlerweile glauben also die Anleger, dass es bis zu 5 Zinserhöhungen geben könnte. Und man geht davon aus, dass am Mittwoch der Startschuss fällt, also die erste Zinserhöhung eben dann tatsächlich durchgeführt wird. Und das ist letztendlich eine Zeitenwende, zumal in der letzten Notenbanksitzung, wie jetzt deutlich geworden ist, auch darüber gesprochen wurde, dass man das Anleihekaufprogramm nicht nur einstellen will, sondern Anleihen auch aktiv verkaufen will. Also da gibt es deutliche Bewegungen und das macht natürlich den Anlegern Angst.
Blicken wir auf die Einzelwerte. Aber anders als sonst mal fangen wir nicht mit den großen Fischen aus dem DAX 40 an, sondern mit der Commerzbank. Die Commerzbank jetzt im MDAX hat eine Tochter in Polen, die als modern gilt, als digital, als ertragsstark. Eigentlich alles das, was die Commerzbank selbst noch werden muss. Aber jetzt vermiest diese Tochter der Mutter das vierte Quartal. Klaus-Rainer Jackesch, worum es genau geht, damit machen Sie weiter.
Ja, es geht im Kern um Hypothekengeschäfte. Hypothekengeschäfte, die schon um die Jahrtausendwende abgeschlossen wurde. Und diese Hypothekengeschäfte, die waren was Besonderes. Die wurden nämlich in Fremdwährungen, insbesondere im Schweizer Franken, durchgeführt. Das war damals relativ günstig und dementsprechend wurde das auch im großen Stil gemacht. Allerdings ist es so, wie häufig bei den Devisenmärkten, haben die Kurse sich natürlich nicht stabil gehalten. Das Ganze schlug dann zu Ungunsten der Kunden durch und die sind natürlich verärgert vor dem Schadenersatz. Es gibt zahlreiche Klagen. Und man versucht, das Ganze nun insgesamt in den Griff zu bekommen. Aber die Bank musste schon mehrmals Rückstellungen aufgrund dieser Probleme eben durchführen und nun noch einmal über 430 Millionen Euro zurückstellen. Und das hat natürlich die Anleger und insgesamt natürlich die Finanzwelt aufgeschreckt. Kurz vor dieser Sendung habe ich mit Klaus Nieding gesprochen von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Und ich habe ihn gefragt, warum man diese Geschäfte damals abgeschlossen hat, warum sie eigentlich so lukrativ waren.
Nun, das war kein spezielles polnisches Phänomen, sondern wir haben das im Grunde genommen europaweit gesehen. Die Währungskorrelationen zwischen dem Schweizer Franken und beispielsweise dem Euro, aber eben hier auch den polnischen Zloty, war so, dass man bei Aufnahme von Krediten in der Währung des Franken entsprechend Geld sparen konnte, die Kredite günstiger bekam. Und das ist der Hauptgrund dafür gewesen, warum diese Geschäfte, sag ich mal, europaweit abgeschlossen wurden.
Aber wenn Währung im Spiel sind, gibt es ja immer möglicherweise Schwankungen. Ist das nicht ein großes Risiko von Anfang an gewesen?
Es ist natürlich immer ein gewisses Risiko solchen, ich will es mal so nennen, Währungsspekulationen immanent. Wenngleich man sagen muss, beim Schweizer Franken kamen politische Entscheidungen dazu, die das Ganze dann auch etwas überraschender gemacht haben für die Anleger. Mit anderen Worten, sie sind eigentlich ursprünglich nicht davon ausgegangen, dass ein solcher sprunghafter Anstieg der Frankenwährung erfolgen würde. Insofern meinte man, das Risiko beherrschen zu können. Aber grundsätzlich muss man natürlich sagen, wer Fremdwährungskredite aufnimmt, das gilt nicht nur für den Privatmann, das gilt auch beispielsweise für Kommunen oder für Unternehmen, der muss eben wissen, dass da auch ein ganz gehöriges Risiko mit verbunden ist.
Ist denn dieses Geschäftsmodell heute noch weit verbreitet?
Aufgrund der Tatsache, dass sich viele Leute mit Schweizer Frankenkrediten die Finger verbrannt haben, ist es nicht mehr so verbreitet. Ich sage mal eher bei institutionellen Investoren, insbesondere bei Unternehmen, werden solche Fremdwährungsgeschäfte gemacht. Für Privatleute ist es nicht mehr so gängig, aber zu einer gewissen Zeit sind diese Kredite auch, sagen wir mal, von Banken und Anlageberatern massiv verkauft worden, auch an Privatleute. Und da sind eben dann doch viele reingefallen.
Nun hat die Commerzbank im Geschäftsjahr 2020 einen Riesenverlust von 2,9 Milliarden Euro verbucht. Eigentlich wollte man im letzten Geschäftsjahr, die Zahlen sind ja noch nicht da, wieder in die Pluszone. Ist das jetzt überhaupt möglich mit diesen hohen Rückstellungen?
Ja, das muss man abwarten. Wir sehen ja auch an der Kursentwicklung seit dem Wochenende, dass die Analysten aufgrund dieser neuerlichen Belastung hier auch ein großes Fragezeichen dran machen, ob dieses Ziel erreicht wird. Natürlich hat man im letzten Geschäftsjahr mit dem eisernen Besen gekehrt und hat alles an Belastungen reingenommen, was man reinnehmen konnte und von dem man wusste. Und ich glaube, man ist schon ausgegangen, auch seitens des Vorstandes, dass man keine größeren Risikopositionen mehr hat. Dass jetzt natürlich hier ein Rückstellungsbedarf in doch nennenswerter Größenordnung, wir reden ja über fast eine halbe Milliarde Euro, auf die Commerzbank zukommt, dürfte unerwartet sein.
Die M-Bank, die polnische Tochter, die sollte ja eigentlich längst verkauft werden. Martin Zielke, der ehemalige Vorstandsvorsitzende, hatte das schon 2020 vor, hat das dann aber wieder abgesagt. War das ein Fehler?
Ja, sagen wir mal so, die Commerzbank hat ja uns in den letzten 5 bis 8 Jahren immer mal wieder durch Strategiewolken überrascht. Ich würde es nicht als Fehler ansehen, dass Herr Zielke die Bank nicht verkauft hat. Ich glaube, schlicht und ergreifend, man hat keinen richtigen Käufer gefunden für dieses Unternehmen. Denn so eine Bank ans Bein zu binden, auch als möglicherweise Großbankenkonzern, da bedarf es schon einigen Mutes zu, auch in der aktuellen Situation und aktuellen Zeit. Und insofern, denke ich mal, gehören da ja immer zwei zu. Und wenn ich keinen Käufer finde, werde ich das Institut eben nicht los.
Nun ist die Commerzbank ja in einem Umbauprozess. Seit Jahren gibt es nur Unruhe und Theater. Was bedeutet denn diese neue Entwicklung genau für diesen Prozess?
Ja, es kommt, wie Sie sagen, keine Ruhe rein in die ganze Sache. Wenn man das mal mit der Deutschen Bank vergleicht, als Herr Sewing im Juli 2019 seine neue Strategie bekannt gegeben hat, da ist dann in Ruhe dran gearbeitet worden, diese Strategie auch umzusetzen und glücklicherweise oder durch Fleiß eben kein weiterer großer Punkt mehr aufgeschlagen und aufgekommen, was hier dann jetzt doch der Fall ist. Das kann durchaus die Sanierungsbemühungen des neuen Vorstandsvorsitzenden empfindlich stören. Auf jeden Fall muss dieses Thema jetzt schnell angepackt werden und es muss schnell geklärt werden.
Das sagt Klaus Nieding von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz. Vielen Dank für diese Informationen und Einschätzungen.
Ja, so viel zur Commerzbank. Nicht nur zu der, auch zu anderen Problemen mit Fremdwährungsgeschäften. Aber Herr Jakisch, um das Bild komplett zu machen, wie sieht es aus beim Commerzbank-Kurs?
Ja, der Kurs ist überraschenderweise sogar im Plus mit 0,5%. Aber die Anleger reagieren wenig drauf, denn sie sind ja sehr viel Kummer in den letzten Jahren gewohnt.
Gucken wir noch auf das, was sich bei den Aktien im MDAX tut. Da geht die Talfahrt von Siemens Energy weiter und das hat ja schon am Freitag angefangen. Es hat wohl zu tun mit Problemen bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa.
Das ist richtig, eine spanische Tochter. Da sollte man eigentlich meinen, da läuft es wunderbar. Denn natürlich läuft ja das Geschäft mit regenerativen Energien eigentlich ganz gut. Aber bei Gamesa gibt es schon seit langem Probleme mit neuen Turbinen. Die Kosten sind zu hoch und auch viele Projekte funktionieren nicht richtig. Die Aktie war von Siemens Energy, also der Mutter, war ja bereits am Wochenschluss zweistellig um rund 17% eingebrochen. Auch heute ein Minus von 4,5%. Interessante Entwicklung auch weiterhin bei den Automobilherstellern, auch dort überall deutliche Minuszeichen, so wie bei HelloFresh und bei Delivery Hero. Da geht man davon aus, dass die guten Zeiten, in Corona erlebt hat, sich dem Ende nähern. Hier überall ein Minus von rund 0,5%.
Nochmal zurück zum MDAX. Da waren wir bereits mit der Commerzbank. Gucken wir auf die Lufthansa. Die hat gemeinsam mit anderen Fluggesellschaften und auch mit Flughäfen Änderungen an den europäischen Klimaschutzgesetzen gefordert. Zum Zwecke des Klimaschutzes und im Rahmen dieses Programms Fit for 55 soll ja das Flieg, sollen die Emissionen teurer werden. Und das versucht jetzt die Lufthansa lobbyistisch in andere Gleise zu bringen.
In der Tat, die Lufthansa und zahlreiche andere Fluggesellschaften und Flughäfen, sie fürchten, dass durch diese Regelung viele Umsteigeverbindungen auf Langstreckenflüge möglicherweise außerhalb Europas verlagert werden. Dort greifen nämlich diese Regelungen nicht und man fürchtet also hier um das Geschäft. Hinzu kommt noch Meldungen bei der Lufthansa, dass man offenbar an der Nachfolgergesellschaft der Alitalia, der ITA, interessiert ist. Das finden Anleger aber gar nicht gut, deshalb ein dickes Minus von 2,6%.
Heute sollten wir auch auf die Kryptowährung und gucken. Da schließt sich der Kreis zu dem, was Sie am Anfang berichtet haben, Ukraine-Spannungen, auch die Zinssorgen, das macht sich nicht nur am Aktienmarkt bemerkbar, das macht wohl auch Bitcoin und Co. ziemlich zu schaffen.
Ja, der Bitcoin-Kurs gibt erneut deutlich nach, um rund 10% auf rund 33.000 US-Dollar. Die Tafel geht auch bei Ethereum weiter, ein Minus hier von 16%.
Der Euro jetzt zum Wochenstart?
Auch der ist unter Druck, weil natürlich der Dollar wegen dieser Probleme als sicherer Hafen gilt. Die aktuelle Notierung bei einem Dollar 13,11.
Und die Anleihen?
Die Anleihen, dort gibt es weiterhin deutliche Steigerungen bei den Renditen. Dementsprechend fällt die Umlaufrendite auf 0,23%. Das sind 4 Basispunkte weniger als am Freitag.
All diese Unsicherheiten, die Sie genannt haben, haben die Auswirkungen auf den Goldpreis?
Ja, aber nicht so stark, wie man vielleicht denken könnte. Der Goldpreis ist allerdings weiter gestiegen auf 1.839 US-Dollar je Feinunze. Das sind rund 4 US-Dollar mehr als am Freitag.
Klaus-Rainer Jackisch war das mit den Börsen. Vielen Dank.